Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute beginnt das Gipfeltreffen der G7-Staaten in Frankreich in Biarritz. Aber wenn es am Montag zu Ende geht, dann wird es keine gemeinsame Abschlusserklärung geben. Das hat Schirmherr Emmanuel Macron bereits offiziell mitgeteilt. Und für manche ist dieser Gipfel damit schon vor seinem Beginn gescheitert. Aber könnte man es nicht auch anders sehen? Könnte nicht in diesem Abweichen, in diesem einen Punkt, was das Abschlusspapier angeht, in diesem Abweichen vom offiziellen Prozedere auch eine Chance liegen? Wir wollen darüber mit Ronja Scheler reden. Sie ist Programmleiterin Internationale Politik bei der Körperstiftung. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wie beurteilen Sie das, wenn man sagt, wir machen kein Abschlusspapier? Ist es denn grundsätzlich immer erforderlich, dass bei einem solchen Treffen vorher schon feststellen muss, dass es ein konkretes Ziel gibt?
Das muss es nicht. Also das ist natürlich eine geübte Praxis in der internationalen Politik, dass wenn zum Beispiel Staats- und Regierungschefs, aber auch andere politische Akteure zusammenkommen, dass man versucht, am Ende etwas Greifbares zu produzieren, auf das sich alle verständigen, auf das alle hinarbeiten und zielgerichtet in diese Treffen reingehen. Also es gibt einen Wert an gemeinsamen Abschlusspapieren oder eben Kommuniqués, wie wir die in diesem internationalen Kontext nennen. Auf der anderen Seite, das haben Sie ja schon gesagt, öffnen sich durch dieses Weglassen einer Beschränkung ganz neue Räume für die Akteure, die da zusammenkommen in Biarritz am Wochenende. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das den Debatten einen neuen Schwung gibt. Und den kann man in der momentanen Situation, die ja relativ verfahren ist, wenn man auf die große globale Politik und die internationale Ordnung blickt, durchaus einen Schwung geben, den wir gerade brauchen.
Also man geht nicht zu weit, wenn man sagt, dass von diesen 7 mindestens 3, 4 sich mit den anderen nicht einigen werden in vielen Fragen, die sehr wichtig sind im Moment, um die es geht. Aber liegt da vielleicht in einer sogar noch weitergehenden Entformalisierung eine Chance? Ich meine, diese Treffen sind inzwischen sehr stark durchgeplant. Es gibt feste Protokolle, wer wann wo mit wem redet. Gibt es da Formen, mit denen man auch schon positive Erfahrungen gemacht hat, die das auflösen?
Es gibt auf jeden Fall Formen, die sowas auflösen können. Ich glaube, ein Beispiel, das zu einer gewissen Prominenz gekommen ist, sind sogenannte Indabas, die man bei den Klimaverhandlungen 2015 in Paris sehr erfolgreich benutzt hat. Indabas sind Verhandlungsverfahren oder Formen, die von südafrikanischen Bevölkerungsgruppen genutzt werden. Und man bringt dazu alle Beteiligten in einen Kreis. Jeder darf seine roten Linien benennen und muss aber gleichzeitig produktive Angebote machen, wo der oder diejenige gemeinsame Verhandlungsmasse sieht oder Überschneidungen zwischen den einzelnen Positionen. Und die französische Regierung, die den Klimaverhandlungen 2015 vorgesessen hat, hat diese Formen eingesetzt. Die wurden 2011 in Durban zum ersten Mal benutzt, aber in Paris eben ganz konkret und ganz verstärkt. Und angeblich hat eben diese neue Art von Verhandlung, dieses offene Kommunizieren dazu beigetragen, dass man es geschafft hat, fast 200 Staaten 2015 auf ein gemeinsames, verbindliches Klimapapier, nämlich das berühmte Paris Agreement, zu vereinen. Also es gibt auf jeden Fall Formen, die eben zu einem besseren Ergebnis führen könnten.
Es gibt ja auch Formen, die im Alltag sich oft von allein ergeben. Ich kenne das aus diesem Funkhaus. Ich bin mir aber ganz sicher, bei der Körperstiftung passiert das doch auch, dass sie die interessantesten, aufschlussreichsten Gespräche in der Küche, auf dem Gang oder so es eine gibt, auf der Raucherterrasse oder irgendwo führen. Das ist natürlich nur bedingt übertragbar auf internationale Konferenzen mit Tausenden von Teilnehmern. Aber wenn wir an G7 denken, es gibt ja so Dinge wie Open Spaces, wo man ein bisschen versucht, das doch zu institutionalisieren, das Gespräch auf der Terrasse. Wäre das auch eine Chance, dass man sagt, einfach ausgedrückt wäre ja die Regel dann, jeder darf sich mit wem er will, worüber er will, so lange oder eben auch so kurz er will unterhalten. Wäre das eine Chance?
Das ist eine Chance. Ich würde aber zuerst mal sagen, dass es diese Räume ja durchaus gibt bei solchen Gipfeln. Also wir hören von dem offiziellen Programm, dem informellen Dinner, das heute Abend stattfinden wird, den Arbeitssitzungen morgen. Aber darüber hinaus finden ja ganz viele informelle Tür-zu-Tür oder Zwischentür- und Angelgespräche statt. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich bilateral. Vieles davon ist geplant, aber vieles entsteht auch in der Situation. Und das ist ja ein ganz großer Wert dieser Gipfel, die ja oft in der Kritik stehen. Aber es geht ja nicht nur um das, was irgendwie vor den Kameras passiert, sondern dahinter. Sie wollen, glaube ich, darauf hinaus, dass man sagt, auch ganz andere Formate zu testen, irgendwie in Open Spaces miteinander zu reden, kein Ergebnis steht fest, alles ist richtig und wer keine Lust mehr hat, der verlässt den Raum. Das ist ja eine ganz große Regel bei den sogenannten Open Space Debatten. Und ich habe gewisse Sympathie dafür. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man das produktiv nutzen kann. Ich sehe aber nicht, dass Staats- und Regierungschefs wie Angela Merkel, wie Donald Trump irgendwie mit Flipcharts und Post-its in einem Raum stehen und gemeinsam brainstormen, wie wir die Probleme der Welt lösen. Ich glaube, solche Formate kann man sehr, sehr gut nutzen für die Vorbereitung solcher Gipfel. Denn was jetzt heute kulminiert oder heute und morgen in Biarritz, ist ja nur das Ergebnis eines ganz langen Prozesses, in dem die Sherpas, also die Verhandler der einzelnen beteiligten Staaten und noch viele andere Gruppen vorbereiten. Und in diesen vorlaufenden Prozessen sozusagen auf neue, offenere Formate abzustellen, halte ich für eine sehr, sehr gute Idee.
Die Wiege dieser G7-Treffen, die Zahlen haben immer gewechselt. Vor dem Ausschluss Russlands war es G8. Als es mehr oder weniger losging in Schloss Rambouillet in der Nähe von Paris, waren es 6, 1975. Und damals waren das ja, ich glaube, es gab tatsächlich in diesem Schloss auch einen sehr großen Kamingespräche von diesen Staats- und Regierungschefs. Biarritz kann mir auch einen Kamin vorstellen, ist ja gar nicht so warm am Atlantik. Aber damals ist davon wenig an die Öffentlichkeit gedrungen und es gab keine Pressekonferenzen. Und wenn ich mir heute überlege, ich habe immer das Gefühl, nach jeder Gesprächsrunde in Biarritz oder früher woanders gibt es eine Pressekonferenz. Das heißt, das Ganze ist eine Bühne. Und da habe ich gerade, ich spreche es mal aus, bei Boris Johnson und Donald Trump das Gefühl, denen tut das nicht gut, wenn sie ständig auf einer Bühne stehen müssen. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre, ohne dass Widersprüche von Lügenpresse und so kommen, aber wäre nicht vielleicht sogar ein bisschen weniger Öffentlichkeit ganz gut für diese Treffen?
In mancherlei Hinsicht bestimmt. Auf der anderen Seite würde ich sagen, die Zeiten, auf die Sie gerade angespielt haben, Rambouillet, 70er Jahre, da war auch die Welt eine andere. Also es war möglich, dass, und ich sag's mal so, alte, weise Männer gemeinsam um den Kamin sitzen und da irgendwie die Geschicke der Welt darüber beraten. Und das haben die teilweise ganz gut gemacht. Teilweise haben sie aber auch sehr, sehr viele blinde Flecken gehabt. Und die blinden Flecken können Frauen, die können aber auch Vertreter und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft aus dem globalen Süden und ganz andere Gruppierungen vielleicht beseitigen oder darauf hinweisen. Und deswegen glaube ich, diese Zeit, in der eine ganz kleine Gruppe von Menschen sich berät und abstimmt, die ist ein Stück weit vorbei. Also ich glaube, es ist ein großer Wert daran, Formate und Verfahren zu öffnen. Das kann, muss aber nicht im Rahmen von Pressekonferenzen passieren. Aber es gibt ja die Idee, die Emmanuel Macron zum Beispiel mit dem Paris Peace Forum etabliert hat, die Akteure aus unterschiedlichsten Gruppen zusammenzubringen. Also auf der einen Seite Staats- und Regierungschefs, politische Akteure, aber auf der anderen Seite Vertreter und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, aber auch der großen Unternehmen, die alle irgendwie Teil dieses Weltgefüges sind, das gerade so ein bisschen aus den Fugen ist, wie wir ja so gerne sagen. Und die aber auf der anderen Seite konkrete Beiträge dazu machen können, den Klimawandel, die Digitalisierung oder andere große Herausforderungen gemeinsam zu lösen.
Stellt sich ja gerade in diesem Jahr jetzt die große Frage, ob man nicht eigentlich hätte Brasilien davon beteiligen müssen, weil ein Thema definitiv die Waldbrände im Amazonas-Urwald werden. Aber die Frage stellt sich jedes Jahr, seit einigen Jahren sollte man doch wieder Russland dazu ziehen. Ich finde, wenn man, und darum geht es ja eigentlich bei der Auswahl der Länder, über die Wirtschaftskraft redet, müsste eigentlich China dabei sein. Mhm. Wenn man weiterdenkt, vielleicht auch noch Indien und andere Länder. Dann wird es aber immer größer. Wie entscheidet man sich da? Sie klangen für mich gerade aus, als ob Sie sagen, auch mit Zivilgesellschaftsvertretern, es müsste eigentlich noch größer werden, aber dann wird es ja auch noch unübersichtlicher.
Es wird auf der einen Seite unübersichtlicher, aber es wird auch ein bisschen agiler, weil sich innerhalb dieses großen Spektrums auch kleinere Allianzen bilden können. Also ich glaube, ein Weg, in den die internationale Ordnung laufen wird in den kommenden Jahren, ist, dass wir neue, kleinere Allianzen vielleicht auch in ungewohnten Konstellationen sehen werden. Also unser Außenminister Heiko Maas hat die Allianz für den Multilateralismus ausgerufen, wo man zum ersten Mal mit anderen mittelgroßen Mächten weltweit kooperieren will. Macron, ich habe es gerade gesagt, versucht in diesem Paris Peace Forum Unternehmen, Staaten und zivilgesellschaftliche Akteure zusammenzubringen, die dann vielleicht einen neuen Schwung erreichen können. Und kleinere Formate sind natürlich nie universell in dem Sinne von, dass alle dabei sind, so wie wir das in den Vereinten Nationen haben. Aber sie können agiler und deswegen vielleicht auch teilweise effektiver auf die großen Herausforderungen reagieren. Und der Handlungsdruck, der ist auf jeden Fall da. Das sehen wir nicht zuletzt an den brennenden Wäldern im Amazonasgebiet.
Herzlichen Dank. Ronja Scheler war das. Sie ist Programmleiterin Internationale Politik bei der Körber-Stiftung. Wir haben mit ihr darüber geredet, ob unterschiedliche Gesprächsformate, einfach Protokolländerungen, würde ich es mal nennen, eine Lösung sein könnten für die relativ festgefahrenen G7-Treffen. Über das G7-Treffen an diesem Wochenende in Biarritz in Frankreich werden wir natürlich hier im Deutschlandfunk Kultur ausführlich berichten, egal was dabei herauskommt. Frau Scheler, herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke auch.